So, ihr lieben Geschwister, möchte ein paar Abschnitte lesen aus dem 1. Mose. Wir wollen heute lernen von unserem Vater des Glaubens, Abraham. Ich beginne zu lesen im 1. Mose 13. Und wir lesen längere Passagen und das, was wir da lesen, das brauchen wir dann später noch. Und Abraham zog aus Ägypten herauf, er und seine Frau und alles, was er hatte, und Lot mit ihm nach dem Süden. Und Abraham war sehr reich an Vieh, an Silber und an Gold. Und er ging auf seinen Tagemärschen vom Süden bis nach Bethel, bis zu der Stätte, wo am Anfang sein Zelt gewesen war, zwischen Bethel und Ai, zu der Stätte des Altars, den er vorher dort gemacht hatte. Und Abraham rief dort den Namen des Herrn an. Und auch Lot, der mit Abraham zog, hatte Schafe und Rinder und Zelte. Und das Land ertrug es nicht, dass sie zusammen wohnten, denn ihre Habe war groß, und sie konnten nicht zusammen wohnen. So gab es Streit zwischen den Hirten von Abrahams Vieh und den Hirten von Lots Vieh, und die Kanaaniter und die Perisiter wohnten damals im Land. Also ich gehe davon aus, dass beide so eine große Menge Vieh hatten, dass einfach das Weideland nicht reichte oder das, was das Land hergab als Futter, weil ja geschrieben steht, dass sie beide sehr große Mengen an Vieh hatten, und ich denke, das war der Grund der Auseinandersetzung zwischen den Hirten. Da sprach Abraham zu Lot: Lass doch keinen Streit sein zwischen mir und dir und zwischen meinen Hirten und deinen Hirten. Wir sind doch Brüder. Der Lot war der Sohn des Bruders von Abraham. Und ich habe vorher nachgelesen, Lot war, denke ich, mit Abraham zusammen oder folgte ihm, weil der Vater Lots derzeitig gestorben ist und in gewisser Weise Abraham für ihn, glaube ich, ein Stück die Vaterrolle eingenommen hat. Die sind ja zu der Zeit erheblich älter geworden wie wir heute, und der Vater von Lot starb verhältnismäßig früh, und ich denke, das ist ein Grund, warum Lot auch mit Abraham mitging. Und ich finde es bemerkenswert, dass Abraham hier sagt: Wir sind doch Brüder. Von seinem verwandtschaftlichen Stand her und von der Kultur her war er definitiv über Lot gestellt. Ist nicht das ganze Land vor dir? Trenne dich doch von mir. Willst du nach links, dann gehe ich nach rechts. Und willst du nach rechts, dann gehe ich nach links. Da erhob Lot seine Augen und sah die ganze Ebene des Jordan, dass sie ganz bewässert war. Das Thema Wasser ist ja im Nahen Osten das Wichtigste überhaupt, wenn man Landwirtschaft hat. Also die ganze Ebene des Jordan, die bewässert war, bevor der Herr Sodom und Gomorra zerstört hatte, wie der Garten des Herrn, wie das Land Ägypten bis nach Zoar hin. Da wählte sich Lot die ganze Ebene des Jordan, und Lot brach auf nach Osten, so trennten sie sich voneinander. Und Abraham wohnte im Land Kanaan, und Lot wohnte in den Städten der Ebene des Jordan und schlug seine Zelte auf bis nach Sodom. Die Leute von Sodom aber waren sehr böse und sündig vor dem Herrn. Abraham wird bezeichnet im Hebräerbrief als unser Vater im Glauben. Deshalb glaube ich, dass ganz besonders das, was er tat und was er entschieden hat, wie er handelte, für uns sehr relevant ist. Wir wissen im Neuen Testament, dass die gesamten Schriften uns aufgeschrieben sind zur Belehrung, aber ich glaube, Abraham ganz im Besonderen, seine Entscheidungen, Dinge, die er tat, sind für uns wichtig und wir können davon lernen. Und das ist so der erste Punkt. Wenn wir uns vor Augen halten, dass sie beide sehr reich waren an Vieh und dass für die Viehhaltung Wasser der entscheidende Faktor war, dann halte ich das für eine ganz erstaunliche Haltung, die Abraham ja hat. Das zeigt sein Herz, dass er mit Lot den Streit beilegt oder beendet, indem er sagt, wähle du, wo du hin willst mit deinem Vieh. Und wenn du sagst, du gehst nach rechts, dann gehe ich nach links. Und wenn du sagst, ich gehe nach links, dann gehe ich nach rechts. Abraham hatte offensichtlich keine Angst, zu kurz zu kommen. Er hatte keine Angst, dass er den Kürzeren ziehen könnte. Obwohl das auf der Hand lag, es steht, da erhob Lot seine Augen und sah die ganze Ebene des Jordan, dass sie ganz bewässert war, wie der Garten des Herrn, wie das Land Ägypten bis nach Zoar hin. Also die Region, bevor Gott Sodom und Gomorra zerstört hat und dort Pech und Schwefel regnen ließ und Feuer fallen ließ, war diese Region völlig anders von der Vegetation her, war sehr fruchtbar und gut bewachsen. Ich habe das nachgelesen in dem Bibellexikon, dass es da Ausgrabungen gibt in diesen Regionen und dass das nachweisbar ist, dass dort Zivilisation war. Und wenn die beiden, die offensichtlich was von Landwirtschaft verstanden haben, sich hinstellen, über das Land schauen, dann war auch Abraham in der Lage zu erkennen, wo es fruchtbar ist und wo es gut ist, seine Tiere weiden zu lassen. Abraham hatte keine Angst, zu kurz zu kommen. Und das soll uns als erster Punkt dienen. Keine Angst vor Nachteilen. Abraham hatte ein Herz, was Gott geglaubt hat. Da lesen wir dann noch mehrere Schriftstellen. Und er hatte keine Angst, dass das für ihn zum Nachteil wird. Im Gegensatz dazu steht Lot für jemand, der das Vordergründige und das Sichtbare als das Wichtigste sieht. Er erhob seine Augen und sah. Und das ist uns eine Warnung. Lot wusste, welche Verheißung Abraham hatte. Lot wusste, dass Gott ihm versprochen hatte, dass ein großes Volk aus ihm entstehen würde. Und er wählte das, was vor Augen nach menschlicher Vernunft das Bessere und das Sinnvolle ist. Wir wissen, dass das später noch Konsequenzen hat. Das lesen wir dann auch noch. Aber ich möchte, dass dieser erste Punkt irgendwie auf uns wirkt. Wenn wir dem Herrn Jesus nachfolgen und wir sind Abrahams Kinder im Glauben, können wir völlig frei sein, von der Furcht zu kurz zu kommen. Von der Furcht, wenn ich Jesus radikal nachfolge, dann wird mir das und das fehlen. Dann werde ich auf Dinge verzichten müssen, die so schön sind. Oder dann wird in meinem Leben irgendein Bereich total trüge und hart und schwierig. Das sind alles Lügen. Und Abraham hatte diese Gelassenheit. Und wir wissen, es war nicht nur irgendein Spruch, er hat tatsächlich auch danach gehandelt. Er ließ Lot dorthin ziehen und wohnte dann im Land Kanaan. Und der Herr sprach zu Abraham, nachdem Lot sich von ihm getrennt hatte, erheb doch deine Augen und schau von dem Ort, wo du bist, nach Norden und nach Süden, nach Osten und nach Westen, denn das ganze Land, das du siehst, dir will ich es geben. Sehr bemerkenswert ist, dass Gott ihm das zeigte, nachdem er sich von Lot getrennt hatte. Ich glaube, das hat etwas zu bedeuten. Gott hat ihm in alle Himmelsrichtungen schauen lassen und gesagt, ich werde es dir geben. Du musst es nicht erkämpfen, erstreiten oder dir nehmen. Ich gebe es dir. Und das hat er dem Abraham gesagt, nach der Trennung von Lot. Denn ich will deine Nachkommen machen wie den Staub der Erde, so dass, wenn jemand den Staub der Erde zählen kann, auch deine Nachkommen gezählt werden. Mache dich auf und durchwandere das Land seiner Länge nach und seiner Breite nach, denn dir will ich es geben. Also unmittelbar danach sehen wir Abrahams großes Herz, ein Herz, was voller Vertrauen war und Sicherheit im Herrn. Unmittelbar danach zeigt ihm der Herr, das gebe ich dir alles. Und Abraham wird damit belohnt, dass er zu Lot sagen konnte, du kannst wählen, lass uns den Streit beenden und du kannst dir aussuchen, was dir gefällt. Und wir sehen sofort danach, Abraham hat also davon keinen Nachteil. Und Abraham schlug seine Zelte auf und ging hin und er ließ sich nieder unter den Terebinden von Mamre, die bei Hebron sind, und er baute dort dem Herrn einen Altar. Ich habe gelesen, Mamre steht für Fett, Fett sein, also nicht im Sinne von Übergewicht, sondern im Sinne von einem rundum versorgten Leben, und Hebron steht als Symbol für Gemeinschaft. Keine Angst vor Nachteilen, keine Angst davor, zu kurz zu kommen. Nächstes Kapitel, es geschah in den Tagen, und dann kommen hier eine ganze Menge Königsnamen, die ich alle schwer aussprechen kann. Deshalb überspringe ich die einfach mal, ihr könnt es nachlesen. Es geht im Kern darum, dass es da 9 Könige in der Region gab und dass 5 gegen 4 anfingen, Krieg zu führen. Das lesen wir dann 1. Mose 14, Vers 9. 4 Könige gegen 5. Und dann gibt es da ein Tal mit Asphaltgruben und die Könige von Sodom und Gomorra flohen und fielen dort hinein, die übrigen aber flohen ins Gebirge. Da nahmen sie alle Habe von Sodom und Gomorra und all ihre Nahrungsmittel und zogen davon. Also wie das üblich ist, die Könige, die siegen, die haben halt die gesamte Beute, nehmen alles mit, was verwertbar ist. Und sie nahmen Lot mit, den Sohn von Abrahams Bruder, und seine Habe und zogen davon, denn er wohnte in Sodom. Also wir sehen hier einen Fortgang. Wir hatten gelesen, vorhergehendes Kapitel, da steht Vers 11, dass Sodom in die Nähe, dass Lot in die Nähe von Sodom zog, oder besser gesagt Vers 12, schlug seine Zelte auf bis nach Sodom. Und hier lesen wir dann, dass Lot in Sodom wohnte. Und es kam ein Entkommener und berichtete es Abraham, dem Hebräer. Das ist übrigens die erste Stelle, wo er als Hebräer bezeichnet wird. Er wohnte aber unter den Terebinden Mamres des Amoriters, des Bruders von Eschkol und des Bruders von Arner. Die waren Abrahams Bundesgenossen. Und als Abraham hörte, dass sein Bruder gefangen weggeführt war, ließ er seine bewaffneten Männer, seine Hausgeborenen ausrücken, 318 Mann, und jagte ihnen nach bis nach Dan. Und nachts teilte er sich und fiel über sie her, er und seine Knechte, und schlug sie und jagte ihnen nach bis nach Hoba, das links von Damaskus liegt. Und er brachte die ganze Habe zurück, auch Lot, seinen Neffen, und dessen Habe brachte er zurück, und auch die Frauen und das Volk. Diese Passage ist mir insofern wichtig, dass wir sehen, ein Mann Gottes, der dieses Herz hat sicher im Herrn, und der keine Furcht davor hat, Nachteile zu erleiden, ist nicht ein Mann, der in irgendeiner Weise weichgespült ist oder irgendwie jemand ist, der kein Gänseblümchen abknicken kann. Abraham wusste sehr wohl, wann die Zeit ist, in den Krieg zu ziehen. Und Abraham hat hier nicht lange überlegt, zog diesen Königen hinterher und hat das, was die geraubt haben, zurückgebracht und hat seine Verwandtschaft aus einer Entführung befreit. Und als er zurückkehrte, nachdem er Kedor, Laomer und die Könige, die mit ihm gewesen, geschlagen hatte, zog der König von Sodom aus, ihm entgegen in das Tal Schawe, das ist das Königstal. Der König von Sodom steht für mich symbolisch für eine finstere, dämonische Kraft der Unmoral und der Verdorbenheit und der sexuellen Unreinheit. Hochinteressant, dieser König zieht ihm entgegen und dann kommt Vers 18, und Melchisedek, König von Salem, brachte Brot und Wein heraus und er war Priester Gottes des Höchsten. Ich denke, das ist lehrmäßig in unserer Gemeinde soweit klar. Ich glaube, dass diese Erscheinung hier Jesus war, weil König von Salem heißt König des Friedens. Das finden wir auch im Hebräerbrief. Und ich finde es sehr bemerkenswert, dass er kommt mit Brot und Wein. Genau wie Jesus mit seinen Jüngern das Abendmahl gefeiert hat mit Brot und Wein. Es steht hier aber Priester Gottes des Höchsten. Der Hebräerbrief sagt uns, dass der König von Salem ohne Geschlechtsregister war. Ich glaube, dass in irgendeiner geheimnisvollen Form Jesus selber hier Abraham begegnet ist. Und er segnete ihn und sprach, gesegnet sei Abraham von Gott, dem Höchsten, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und gesegnet sei Gott, der Höchste, der deine Bedränger in deine Hand ausgeliefert hat. Und Abraham gab ihm den Zehnten von allem. Hier ist die erste Erwähnung des Zehntengebens und darauf geht es auch zurück, was wir tun. Abraham gab dem zehnten Teil der Beute aus Dankbarkeit dem Herrn gegenüber. Also das Geben des Zehnten ist nicht eine Frage des mosaischen Gesetzes, das ist ungefähr 430 Jahre später gegeben worden, sondern hier beginnt das Geben des Zehnten an den Herrn. Und deshalb ist es für uns relevant, weil Abraham der Vater des Glaubens ist für uns. Und das, was er tut, sollten wir auch tun. Der König von Sodom sagte zu Abraham, gib mir die Seelen, die habe aber nimm für dich. Der König von Sodom wollte die Gefangenen zurück und hat dem Abraham die materiellen Güter angeboten, die habe. Da sagte Abraham zum König von Sodom, ich hebe meine Hand auf zu dem Herrn, zu Gott, dem Höchsten, der Himmel und Erde geschaffen hat. Wenn ich vom Faden bis zum Schuhriem, ja, wenn ich irgendetwas nehme von dem, was dein ist. Und dann kommen da drei Punkte, damit du später nicht sagst, ich habe Abraham reich gemacht. Also diese Aussage meint, nimmermehr soll das eintreten, dass ich von dir auch nur einen Schnürsenkel nehme. Nichts für mich, Vers 24. Nur was die Knechte verzehrt haben und der Anteil der Männer, die mit mir gezogen sind, Arner, Eschkol und Mamre, die sollen ihren Anteil nehmen. Diese anderen Könige hatten keinen Anteil an seiner Berufung und an dem Plan, den Gott mit ihm hatte. Insofern sagte er, die können ihren Anteil nehmen, ich will von dir nichts. Das hat eine geistliche Bedeutung, dass er das so entschieden hat. Nach diesen Dingen geschah das Wort des Herrn zu Abraham in einem Gesicht so, fürchte dich nicht, Abraham, ich bin dir ein Schild, ich werde deinen Lohn sehr groß machen. Hier haben wir wieder eine Entscheidung Abrahams, dass er sagt, von dir will ich nicht mal einen Schnürsenkel, nichts, was aus Sodom stammt, nichts, was für diese Macht steht und was von dieser Macht ausgeht. Und sofort danach spricht der Herr mit ihm und sagt, dein Lohn wird sehr groß. Da sagte Abraham, Herr, was willst du mir geben? Ich gehe ja doch kinderlos dahin. Und Erbe meines Hauses, das wird Eliezer von Damaskus. Und Abraham sagte, siehe, mir hast du keinen Nachkommen gegeben. Und siehe, der Sohn meines Hauses wird mich beerben. Und siehe, das Wort des Herrn geschah zu ihm, nicht dieser wird dich beerben, sondern der aus deinem Leibe hervorgeht, der wird dich beerben. Und er führte ihn hinaus und sprach, blicke doch auf zum Himmel und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und er sprach zu ihm, so zahlreich wird deine Nachkommenschaft sein. Und er glaubte dem Herrn und er rechnete es ihm als Gerechtigkeit an. Also für Abraham war das Grund für Betrügung oder für Trauer, dass er sagt, ich gehe ja kinderlos dahin, wenn du mir großen Lohn gibst, wem kann ich es vererben? Wofür ist das dann gut? Und Gott verheißt ihm hier, es wird ein Erbe geben, der aus deinem Leib hervorgeht, also dein leiblicher Sohn. Dann kommt die Passage ab Vers 7, wo Gott mit Abraham einen Bund schließt. Und er sprach zu ihm, ich bin der Herr, der dich herausgeführt habe aus Ur, der Stadt der Chaldäer, um dir dieses Land zu geben, es in Besitz zu nehmen. Und er sagte, Herr, Herr, woran soll ich erkennen, dass ich es in Besitz nehmen werde? Da sprach er zu ihm, bring mir eine dreijährige Kuh, eine dreijährige Ziege, einen dreijährigen Widder, eine Turteltaube und eine junge Taube. Und er brachte ihm all diese und er zerteilte sie in der Mitte und legte sie einen Teil dem anderen gegenüber, die Vögel aber zerteilte er nicht. Da stießen die Raubvögel auf die toten Tiere herab, aber Abraham verscheuchte sie. Und es geschah beim Untergang der Sonne, da fiel ein tiefer Schlaf auf Abraham und siehe, Schrecken, dichte Finsternis überfiel ihn. Und er sprach zu Abraham, ganz gewiss sollst du wissen, dass deine Nachkommenschaft Fremdling sein wird in einem Land, das ihnen nicht gehört. Sie werden ihnen dienen und man wird sie unterdrücken 400 Jahre lang. Also er spricht hier von der ägyptischen Gefangenschaft. Und ich werde die Nation auch richten, der sie dienen, und danach werden sie ausziehen mit großer Habe. Das ist dann das, was Mose tat. Du aber, du wirst in Frieden zu deinen Vätern eingehen, wirst in gutem Alter begraben werden. Und in der vierten Generation werden sie hierher zurückkehren, denn das Maß der Schuld des Amoriters ist bis jetzt noch nicht voll. Und es geschah, als die Sonne untergegangen und Finsternis eingetreten war, siehe, ein rauchender Ofen und eine Feuerfackel, die zwischen diesen Stücken hindurch fuhr. Hier schließt Gott, der Herr, einen Bund mit Abraham. Und diesen Bund, der brachte Abraham die letztendliche, vollendliche Sicherheit, dass der Herr das tut, was er verspricht. Ein Bund ist in seiner Qualität und Tiefe mit nichts anderem zu vergleichen, was wir kennen. Es steht in der Qualität, der Verbindlichkeit und der Tiefe höher als alles, was wir in unserem Umfeld kennen, an Verträgen oder an Versprechen oder an Vereinbarungen. Ein Bund wurde geschlossen zu allen Zeiten in der Schrift, in dem der eine symbolisch für den anderen sein Leben gibt. Und das hat man hier mit den Tieren getan. In jedem Falle für den Schluss eines Bundes muss Blut fließen. Und hier sehen wir, dass am Ende dieser Passage Gott, der Herr, in Form dieses Ofens und dieser Feuerfackel durch die Stücke hindurchging. Und das sehen wir später in den Propheten, können wir Passagen lesen. Wenn jemand einen Bund miteinander schloss, wurden Tiere geschlachtet, zu Teilen rechts und links hingelegt, das Blut lief in die Mitte und beide Bündnispartner gingen in der Mitte durch das Blut. Und wenn sie so einen Bund geschlossen hatten, dann gehörte das Leben mit allem Besitz, mit aller Habe, mit allen drum und dran, dem anderen und umgekehrt. Aufgrund dieses Bundes konnte Gott später zu Abraham sagen, opfere mir deinen Sohn Isaak, weil sie diesen Bund miteinander hatten. Deshalb durfte Gott ihm das fragen, weil mit diesem Bund war entschieden und war festgemacht für immer, dass alles, was Abraham gehört, würde Gott gehören. Und wir wissen, dass Abraham so gehorsam war und hat Isaak mitgenommen, 3 Tage Reisen weit. Und Isaak war zu der Zeit verständig genug, um zu wissen, was brauche ich für ein Opfer, und fragte, wo ist das Opfertier? Und er war auf dem Altar und Abraham war bereit, ihm zu opfern. Und Gott schreitet ein im letzten Moment und da ist der Widder im Gebüsch und den können sie opfern. Und auf dieser Grundlage hat Gott dann später seinen Sohn Jesus gegeben. Das hängt mit dem Bund zusammen, der hier geschlossen wurde. Deshalb sprechen wir davon, dass Abraham unser Vater im Glauben ist. Ich glaube, dieser Bund, den sie hier miteinander schlossen, hatte schon die Qualität des neuen Bundes, weil wir nichts in dem Text davon lesen, dass Abraham durch die Tiere gegangen wäre. Nur Gott ist durch die Tiere gegangen in Form dieses Ofens oder dieser feurigen Fackel. Weil letztendlich die Qualität des neuen Bundes, wir nicht in der Lage sind, unseren Teil vollwertig zu erfüllen, sondern wir sind darauf angewiesen, dass er seinen Teil erfüllt für uns. Ganz kurz möchte ich darauf eingehen, während dem Schluss dieses Bundes wollten Raubvögel herabkommen und die Tiere fressen auf die toten Tiere und Abraham verscheuchte sie. Ich glaube, das hat etwas zu tun mit Gedanken des Zweifels, die auch auf uns herabstoßen in manchen Situationen. Und wir haben die Pflicht, diese Raubvögel zu vertreiben. Gedanken des Zweifels in Bezug auf den Bund, in dem wir sind, mit unserem Herrn, in dem neuen Bund. Aber das soll nur ein Teil dessen, das ist nicht mein Schwerpunkt heute, sonst müsste man das viel ausführlicher beleuchten. An jenem Tag schloss der Herr einen Bund mit Abram und sprach, deine Nachkommen habe ich dieses Land gegeben vom Strom Ägyptens an bis zum großen Strom, dem Euphratstrom, die Keniter und die Kenasiter und die Kadmoniter und die Hethiter und die Perisiter und die Rephaiter und die Amoriter und die Kanaaniter und die Girgashiter und die Jebusiter. Und Sarai, Abrams Frau, gebar ihm keine Kinder, sie hatte aber eine ägyptische Magd, deren Name war Hagar. Dann kommt die Passage, dass Abraham und Sarah geneigt sind, dem selber nachzuhelfen, was Gott versprochen hat. Die Magd wird schwanger und bringt Ismael zur Welt. Und dann Kapitel 17 lesen wir, Abraham war 99 Jahre alt, da erschien der Herr dem Abraham und sprach zu ihm, ich bin Gott, der Allmächtige, lebe vor meinem Angesicht und sei untadelig. Und ich will meinen Bund zwischen mir und dir setzen und ich will dich sehr, sehr mehren. Da fiel Abraham auf sein Angesicht und mit Gott redete mit ihm und sprach, ich siehe, das ist mein Bund mit dir, du wirst zum Vater einer Menge von Nationen werden. Und hier steht einer Menge von Nationen. Hier bezieht es sich also nicht mehr nur auf das israelische Volk, auf das Volk Gottes, sondern auch auf uns. Und nicht mehr soll dein Name Abraham heißen, sondern Abraham soll dein Name sein, denn zum Vater einer Menge von Nationen habe ich dich gemacht. Und ich werde dich sehr, sehr fruchtbar machen und ich werde dich zu Nationen machen und Könige werden aus dir hervorgehen. Und ich werde meinen Bund aufrichten zwischen dir und mir und deine Nachkommen nach dir durch alle ihre Generationen zu einem ewigen Bund, um dir Gott zu sein und deine Nachkommen nach dir. Und ich werde dir und deinen Nachkommen nach dir das Land deiner Fremdlingschaft geben, das ganze Land Kanaan zum ewigen Besitz und ich werde ihnen Gott sein. Wenn ja Gott zu Abraham sagt, ich werde meinen Bund aufrichten zwischen dir und mir, dann meint er den neuen Bund durch Jesus, denn er hatte schon mit Abraham einen Bund geschlossen. Und es bezieht sich auf die Generation nach ihm und das heißt sprichwörtlich wir heute. Dann lesen wir etwas weiter hinten, Kapitel 18. Der Herr erschien ihm bei den Terebinden von Mamre, als er bei der Hitze des Tages am Eingang des Zeltes saß. Und er erhob seine Augen und sah, siehe, drei Männer standen vor ihm. Sobald er sie sah, lief er ihnen vom Eingang des Zeltes entgegen und verneigte sich zur Erde. Und sagte, Herr, wenn ich denn Gunst gefunden habe in deinen Augen, so geh doch nicht an deinem Knecht vorüber. Man hole doch ein wenig Wasser, dann wascht eure Füße und ruht euch aus unter dem Baum. Und ich will indessen einen Bissen Brot holen, dass ihr euer Herz stärkt. Danach mögt ihr weitergehen, wozu wärt ihr sonst bei eurem Knecht vorbeigekommen? Und sie sprachen, tu so, wie du geredet hast. Da eilte Abraham im Zelt zu Sarah und sagte, nimm schnell drei Maß Mehl, Weizen, Grieß, Knete und mache Kuchen. Und Abraham lief zu den Rindern und nahm ein Kalb, zart und gut, und gab es dem Knecht, und er beeilte sich, es zuzubereiten. Und er holte Rahm und Milch und das Kalb, das er zubereitet hatte, und setzte es ihnen vor, und er stand vor ihnen unter dem Baum, und sie aßen. Also das ist eben im Nahen Osten das Schöne, es gibt immer alles zu einer Mahlzeit. Immer alles, ne? Kuchen, Fleisch, Rahm. Super. Sie sagten zu ihm, wo ist deine Frau Sarah? Er sagte, dort im Zelt. Da sprach er wahrlich über Sarah, um diese Zeit komme ich wieder zu dir und siehe, dann hat Sarah, deine Frau, einen Sohn. Und Sarah horchte am Eingang des Zeltes, der hinter ihm war. Also Frauen sind schon ein bisschen neugierig irgendwie. Abraham und Sarah aber waren alt, hochbetagt. Es erging Sarah nicht mehr nach der Frauenweise. Also sie hatte keine Regel mehr, konnte definitiv keine Kinder mehr bekommen. Und Sarah lachte in ihrem Innern und sagte, nachdem ich alt geworden bin, sollte ich noch Liebeslust haben. Und auch mein Herr ist ja alt. Da sprach der Herr zu Abraham, warum hat Sarah denn gelacht und gesagt, sollte ich wirklich noch gebären, da ich alt bin? Sollte für den Herrn eine Sache zu wunderbar sein? Sollte für den Herrn irgendeine Sache zu schwierig sein? Zur bestimmten Zeit komme ich wieder zu dir übers Jahr um diese, dann hat Sarah einen Sohn. Doch Sarah leugnete und sagte, ich habe nicht gelacht, denn sie fürchtete sich. Er aber sprach, nein, du hast doch gelacht. Und die Männer erhoben sich von dort und blickten auf die Fläche von Sodom hinab, und Abraham ging mit ihnen, sie zu begleiten. Der Herr aber sprach bei sich, sollte ich vor Abraham verbergen, was ich tun will? Abraham soll doch zu einer großen und mächtigen Nation werden, und in ihm sollen gesegnet werden alle Nationen der Erde. Der zweite Punkt, der Herr sagt dir und will dir sagen, was er tun will. Der Herr redet mit mir. Wir haben nicht einen Gott, der in willkürlicher Weise seine Pläne umsetzt oder Dinge tut, und wir sind irgendwie nur so ein kleines Rädchen in einem Getriebe, was halt mitgedreht wird oder nicht, und wir können uns auch nicht wehren und wir haben auch nicht die blasseste Ahnung, wo es hingeht, sondern der Herr will uns Offenbarung geben über das, was er mit uns tun will. Jesus hat gesagt, meine Schafe hören meine Stimme. Du kannst darauf vertrauen, dass du die Stimme Gottes hörst, wenn du ihn suchst. Vers 19, denn ich habe ihn erkannt, damit er seinen Söhnen und seinem Haus nach ihm befehle, dass sie den Weg des Herrn bewahren, Gerechtigkeit und Recht zu üben, damit der Herr auf Abraham kommen lasse, was er über ihn geredet hat. Diesen Vers, da kommen wir nachher noch drauf. Der Herr sprach, das Klagegeschrei über Sodom und Gomorra, wahrlich, es ist groß, und ihre Sünde, wahrlich, sie ist sehr schwer. Ich will doch hinabgehen und sehen, ob sie ganz nach ihrem Geschrei, das vor mich gekommen ist, getan haben, und wenn nicht, so will ich es wissen. Und die Männer wandten sich von dort und gingen nach Sodom, Abraham aber blieb vor dem Herrn stehen. Dann kommt die Passage, wo Abraham mit dem Herrn spricht und es darum geht, dass der Herr sagt, ich werde diese Stadt vernichten, die Sünde ist bis vor mich gekommen, das Maß ist voll. Und Abraham sagt, vielleicht gibt es 50 Gerechte innerhalb dieser Stadt. Willst du denn die Stadt nicht verschonen um da 50 Gerechten willen? Es sei doch ferner von dir, so etwas zu tun, Gerechte und Ungerechte gleichzeitig auszurotten. Und dann lesen wir da eine lange Passage, und das geht von 50 auf 45, auf 40, auf 30, auf 20, auf 10. Wir haben einen Gott, der will, dass wir ihm ein Gegenüber sind. Und wir sollen uns ihm gegenüber nicht benehmen wie kleine, unreife Säuglinge. Der Herr möchte, dass wir auf Augenhöhe mit ihm sprechen, möchte, dass wir ernst nehmen, was er sagt, und er nimmt uns ernst. Stellt euch vor, Gott hat sich diese Stadt beschaut und hatte den Entschluss gefasst, diese Stadt zu zerstören. Und Abraham sagte, ja, aber das passt doch nicht zu dir, du kannst doch nicht gleichzeitig Gerechte und Ungerechte umbringen. Gott sagt, ja, du hast recht, okay, um 45 willen tue ich es nicht, um 40 willen, um 30, um 20, um 10. Vers 32, der Herr möge doch nicht zürnen, ich will nur noch dieses Mal reden, vielleicht werden dort 10 gefunden. Und er sprach, ich will nicht vernichten, um der 10 willen. Und der Herr ging weg, als er mit Abraham ausgeredet hatte, und Abraham kehrte zurück an seinen Ort. Und die beiden Engel kamen am Abend nach Sodom, als Lot gerade im Tor von Sodom saß. Und als Lot sie sah, stand er auf, ging ihnen entgegen, verneigte sich mit dem Gesicht zur Erde. Wenn hier steht, dass Lot im Tor von Sodom saß, bedeutet das, dass er in dieser Stadt in der politischen Ebene irgendeine Autoritätsposition innehatte. Weil im Alten Testament wurde im Tor Recht gesprochen, im Tor wurden Grundstücke verkauft und gekauft, im Tor wurden Urkunden ausgestellt und Rechtsgeschäfte getan. Also wir können daraus schließen, dass Lot in Sodom zumindest in einem bestimmten Bereich Autorität hatte und etwas zu sagen hatte. Und er sprach: Ach siehe, meine Herren, kommt doch in das Haus eures Knechtes und übernachtet und wascht eure Füße. Morgen früh mögt ihr dann eures Weges ziehen. Exakt dieselbe Situation, als die Männer Gottes zu Abraham kommen, das haben wir eben gelesen. Sobald die Männer kommen, springt doch Abraham auf, geht ihnen entgegen, heißt sie willkommen, bietet ihnen Wasser an zum Füße waschen. Wir haben immer Parallelen auf Jesus. Ich denke, dass das auch zu der Zeit dort, in dieser trocken waren die Füße auch anders schmutzig wie unsere heute. Und ich denke, das war einfach auch eine Sache, die zum echten Wohlbefinden beitrug. Die Männer, die Abraham willkommen hieß, reagierten: Ja, dann tu das so. Mach den Kuchen, setze uns vor, was du uns vorsetzen willst. Diese Männer sagen: Nein, wir wollen auf dem Platz übernachten. In einer Übersetzung steht: Wir wollen im Freien übernachten. Sie wollten nicht in das Haus Lots. Als er jedoch sehr in sie drang, kehrten sie bei ihm ein und kamen in sein Haus. Und er machte ihnen ein Mahl, backte ungesäuertes Brot und sie aßen. Wenn ihr aufmerksam zugehört habt, ich lese noch mal kurz vor. Da eilte Abraham ins Zelt zu Sarah und sagte: Nimm schnell dreimal Mehl, Weizengrieß und knetete und mache Kuchen. Der Unterschied dieser beiden Männer ist, dass die Ordnung Gottes in der Familie bei Abraham die Ordnung Gottes war und bei Lot nicht. Es ist angemessen, wenn Diener Gottes kommen. Und ich gehe stark davon aus, dass Abraham schon irgendwie wusste, dass es keine ganz normalen Männer waren, die auf der Durchreise sich befanden. Dann war es angemessen, dass Abraham frei war, mit ihnen zu sein. Und der Kuchen wurde von seiner Frau gebacken und das Kalb von seinem Knecht zubereitet. Wir lesen von Lot, dass er selber den Kuchen bereitete. Da stellt sich mir die Frage: Wo war seine Frau? Noch hatten sie sich nicht niedergelegt, da umringten die Männer der Stadt, die Männer von Sodom, das Haus, vom Knaben bis zum Greis, das ganze Volk von allen Enden der Stadt. Und sie riefen nach Lot und sagten zu ihm: Wo sind die Männer, die diese Nacht zu dir gekommen sind? Führe sie zu uns heraus, dass wir sie erkennen. Also wenn die Bibel von Erkennen spricht, dann spricht sie von Geschlechtsverkehr. Wir können also hier davon ausgehen, dass Homosexualität in dieser ganzen Stadt eine normale Sache war. Es steht geschrieben, dass vom Knaben bis zum Greis Leute das Haus umringten und sie wollten diese Männer vergewaltigen. Also insofern ist es nicht neu, was wir in unserer westlichen Gesellschaft erleben und inwieweit auch Homosexualität und alles, was damit zusammenhängt, als etwas dargestellt wird, was völlig normal wäre. Und umso mehr sollte uns das alles irgendwie auch zur Warnung dienen und zum Maßstab, wie Gott über solche Dinge denkt. Da trat Lot zu ihnen hinaus an den Eingang und schloss die Tür hinter sich zu. Und er sagte: Tut doch nichts Böses, meine Brüder. Er bezeichnet den Mob dieser Stadt, ein Heer von Männern, die auf dem Gebiet von Sexualität total entgleist sind und in Sünde leben, in fürchterlichen, schrecklichen, bösen, finsteren Dingen, als meine Brüder. Lot war zu dieser Zeit irgendwie ein Teil von Sodom geworden. Seht doch, ich habe zwei Töchter, die keinen Mann erkannt haben, also sprich, sie waren noch Jungfrauen. Die will ich zu euch herausbringen. Tut ihnen, wie es gut ist in euren Augen. Nur diesen Männern tut nichts, da sie nun einmal unter den Schatten meines Daches gekommen sind. Zum einen hat es etwas mit dem Verständnis von Gastfreundschaft zu tun im Nahen Osten. Das ist bis heute so, dass wenn jemand unter mein Dach in mein Haus kommt, dann ist es im Nahen Osten Kultur und Brauch, dass diese Menschen ich verteidige mit meinem Leben. Also im Norden Albaniens zum Beispiel ist es heute aktuell so, wie der Brauch ist, so wie es geschieht. Das geht so weit, dass man eben eher die eigene Familie in Gefahr bringt, als dass man erlauben würde, dass an die Gäste irgendeine Gefahr kommt. Das ist ein ganzer Bereich, auch Kultur im Nahen Osten. Die Bereitschaft von Lot, seine eigenen Töchter diese tobenden Menge von Männern zu übergeben, das spricht Bände, dass er verhaftet war, diesen äußerlichen Dingen, um Traditionen und Gebräuchen zu entsprechen, ohne dass sein Herz in irgendeiner Weise erkannt hätte oder sehen hätte können, was der Herr von ihm will. Wir hatten vorhin auch gelesen, dass diese Männer nicht in sein Haus kommen wollten. Es steht, als er jedoch sehr in sie drang, also er hat sie so lang genervt, bis sie zu ihm kamen. Das war nicht ihr ursprünglicher Plan. Hätte Lot hier sich nicht durchgesetzt, wäre wahrscheinlich diese Situation gar nicht aufgekommen. Aber sie sagten zurück da und sie sagten, da ist einer allein gekommen, sich als Fremder hier aufzuhalten und will sich schon als Richter aufspielen. Nun, wir wollen dir Schlimmeres antun als jenen. Und sie drangen hart ein auf den Mann, auf Lot, und machten sich daran, die Tür aufzubrechen. Da streckten die Männer ihre Hand aus und brachten Lot zu sich herein ins Haus, und die Tür verschlossen sie. Die Männer aber, die am Eingang des Hauses waren, schlugen sie mit Blindheit vom Kleinsten bis zum Größten, so dass sie sich vergeblich mühten, den Eingang zu finden. Diese Leute, die Lot als meine Brüder bezeichnet hat, die sagen zu ihm, du bist ein Ausländer, was hast denn du uns zu sagen? Dieser Mann saß im Tor, das war dort in der Stadt nicht irgendeine Null. Und das war ihre Haltung, wer bist denn du eigentlich? Du bist ja als Fremder gekommen, du hast ja gar nichts zu melden, dich machen wir kalt. Das zeigt, wohin Verbrüderung führt mit Sodom. Und wir sollten nicht dem Irrtum erlegen, dass von Sodom irgendeine Freundschaft oder Brüderlichkeit zu uns entgegengebracht würde. Das ist ein Riesenirrtum. Die Männer am Eingang schlugen sie mit Blindheit. Und die Männer sagten zu Lot, hast du hier noch jemand? Einen Schwiegersohn und deine Söhne und deine Töchter oder einen, der sonst noch in der Stadt zu dir gehört, führe sie hinaus aus diesem Ort. Denn wir werden diesen Ort vernichten, weil das Geschrei über sie groß geworden ist vor dem Herrn. Und der Herr hat uns gesandt, die Stadt zu vernichten. Da ging Lot hinaus und redete zu seinen Schwiegersöhnen, die seine Töchter nehmen sollten, und sagte, macht euch auf, geht aus diesem Ort, denn der Herr wird die Stadt vernichten. Aber er war in den Augen seiner Schwiegersöhne wie einer, der Scherz treibt. Hier können wir sehen, dass Lot für sich selbst als Person wusste, was die Standards Gottes sind und hatte noch auch eine gewisse Prägung aus der gemeinsamen Zeit mit Abraham. Aber er hat versäumt, in seiner Familie das weiterzugeben und aufzurichten, was die Ordnungen Gottes sind. Das Ergebnis ist, in dieser Situation, dass seine Schwiegersöhne ihn ausgelacht haben. Sie haben sich über ihn lustig gemacht. Andere Übersetzungen sagen, sie lachten ihn aus. Ich möchte zurückkommen auf diesen Vers im Kapitel 18, Vers 19, was über Abraham steht im Gegensatz zu Lot. Ich habe ihn erkannt, damit er seinen Söhnen und seinem Haus nach ihm befehle. Söhnen oder Nachkommen befehle. Wir haben hier noch mehr Farben. Denken wir dran, Abraham ist unser Beispiel, unser Vorbild. Was hat er ihnen denn befohlen? Dass sie den Weg des Herrn bewahren. Gerechtigkeit und Recht zu üben. Damit befehlen. Den Weg des Herrn befehlen. nicht, wie wir das suggeriert bekommen und wie das zutiefst vom Geisteshumanismus inszeniert ist. Die Kinder finden ja ihren Weg. Ich kann ihnen das erklären, was ich glaube, und die Kinder müssen schon selber entscheiden, ob sie den Weg des Herrn gehen wollen. Das müssen sie dann selber rausfinden. Ich möchte nicht meine Kinder bevormunden oder in irgendeine Richtung zwingen. Das wäre ja nicht gut. Sondern meine Kinder, die sollen selber sehen, was richtig ist und ihre eigenen Entscheidungen treffen. Das alles finde ich nicht in diesem Vers. Ihr lieben Männer, das ist schon das Warm-up für heute Abend. Wir sind von Gott gerufen, unseren Nachkommen den Weg des Herrn zu befehlen. Und ich bitte euch, lasst uns bei diesem Wort bleiben. Lasst uns bei diesem Wort bleiben. Es kommt im Neuen Testament mehrmals vor. Haus des Cornelius. Petrus befahl, dass sie getauft wurden. Apostel Paulus durfte befehlen. Wir befehlen den Weg des Herrn, unseren Nachkommen Gerechtigkeit und Recht zu üben, damit, hier steht damit, das Ganze hat ein Ziel, hat einen Zweck, der Herr auf Abraham kommen lasse, was er über ihn geredet hat. Damit das kommt, was der Herr geredet hat. Damit die Pläne Gottes kommen. Also es gibt einen unmittelbaren Zusammenhang zwischen dem, den Kindern den Weg des Herrn zu befehlen und dass die Pläne Gottes in unser Leben kommen. Hier ist nicht mehr von den Kindern die Rede, sondern von erstmal, dass das auf Abraham kommt, was der Herr geredet hat, was natürlich auf Generationen Auswirkungen hatte. Also da gibt es einen sehr engen Zusammenhang, den Weg des Herrn zu befehlen, Recht und Gerechtigkeit zu üben, Kinder zu lehren, zu unterweisen, im Gehorsam zu erziehen, dem Herrn gegenüber, dem, was das Wort Gottes sagt. Hier müssen wir 100% entgegen dem Leben, Arbeiten, unserer Familie vorstehen, als was unsere Gesellschaft in Bezug auf Erziehung lehrt und erzählt. Das ist 100% das Gegenteil. Und wir sehen bei Lot, was geschieht, wenn wir das nicht tun. Nämlich in dem Moment einer Entscheidung, die um Leben und Tod ging, in dem Moment, wo die Engel sagen, zieht fort, weil wir machen hier alles den Erdboden gleich, haben sie ihn ausgelacht. Lot war in ihren Augen null Autorität. Kompromisse berauben uns unserer Autorität. Kompromisse nehmen Autorität. Lot wurde nicht ernst genommen von Leuten, die er Brüder nannte. Sie haben gesagt, du bist ein Ausländer, was willst du uns erzählen? Willst du jetzt hier als Richter aufspielen? Wer bist denn du? Und Lot wurde auch nicht ernst genommen von seiner Familie. Und wir reden hier nicht von Schwiegersöhnen, sondern wir reden von Verlobten, weil es steht, die Schwiegersöhne, die Töchter heiraten sollten. Und ich habe in einer anderen Übersetzung nachgelesen, also es war die Phase der Verlobung. Zu dieser Zeit galt eine Verlobung als das verbindliche Versprechen auf die Ehe. Und es ist unglaublich, dass sie ihn auslachen. Der Rückschluss ist, glaube ich, naheliegend, dass wir sehen können, das war wahrscheinlich die erste ernsthafte Ansage überhaupt, die Lot jemals gab. Weil sonst hätten sie gewusst, wie sich das anfühlt und anhört und hätten gewusst, wie man dann reagiert. Offensichtlich gab es bis dahin keine Situation, wo Lot klargestellt hat, so geht's lang und so nicht, um dann auch dafür zu sorgen, dass es so lang geht, wie er es gesagt hat. Bis dahin gab es offensichtlich keine dieser Situationen, sonst hätten sie gewusst, wie sie reagieren. Wussten sie in dem Moment nicht. Und sobald die Morgenröte aufging, drängten die Engel Lot zur Eile und sagten, mach dich auf, nimm deine Frau und deine beiden Töchter, die hier sind, damit du nicht weggeschafft wirst durch die Schuld der Stadt. Hier sind die Schwiegersöhne nicht mehr erwähnt, disqualifiziert. Die Engel redeten nur noch von seiner Frau und seinen Töchtern. Als er aber zögerte, zögern ist ein Problem. Wenn wir kurz zurückschauen, als dieser Laomer-König den Lot entführt hatte, als Abraham hörte, dass sein Bruder gefangen weggeführt war, ließ er seine bewaffneten Männer, seine Hausgeborenen ausrücken, 318 Mann, und jagte ihnen nach bis nach Dan. Er hörte, rekrutierte die Armee und jagte nach. Da ist nichts von zögern. Wir sind Abrahams Nachkommen und deshalb wissen wir, was dran ist, und deshalb brauchen wir nicht zögern. Als er aber zögerte, ergriffen die Männer seine Hand und die Hand seiner Frau und die Hand seiner beiden Töchter, weil der Herr ihn verschonen wollte, und führten ihn hinaus und ließen ihn außerhalb der Stadt. Also sie mussten sie buchstäblich aus dieser Stadt ziehen. Und es geschah, als sie ins Freie hinausgeführt hatten, da sprach er: Rette dich, es geht um dein Leben. Sieh nicht hinter dich und bleib nicht stehen in der ganzen Ebene des Jordan. Rette dich auf das Gebirge, damit du nicht weggerafft wirst. Ich meine, Lot hatte miterlebt, wie diese Menge vor dem Haus war und wie die Engel ihn wieder zur Tür reinzogen, die Tür verschlossen und dafür sorgten, dass die alle blind waren. Also spätestens da hat der Lot registriert, das sind hier irgendwie Engel oder Gott oder irgendwas, was Macht hat. Zumindest waren die in der Lage, dass die alle blind waren. Und jetzt kommt zweimal die Ansage, es geht um dein Leben. Rette dich, geh jetzt bitte. Wenn wir in Sodom leben, übertragen gesprochen, wenn wir leben im Zögern, in Kompromissen, wenn wir nicht unseren Nachkommen den Weg des Herrn befehlen, sind wir immer resistenter gegen Wahrheit, gegen das, was gerade abgeht. Das ist die Warnung. Ungeheuerlich Lots Antwort. Also sie erzählen ihm jetzt nochmal, sie vernichten alles. Und sie sagen ihm, fliehe dorthin und dann aufs Gebirge. Also es fehlte bloß noch die Zeichnung. Da sagt Lot zu ihnen, ach nein, Herr. Sieh doch, dein Knecht hat Gunst gefunden in den Augen und du hast deine Gnade, die du mir an mir erwiesen hast, groß gemacht, meine Seele am Leben zu erhalten. Aber ich kann nicht auf das Gebirge reiten, mich retten. Es könnte das Unheil mich ereilen, dass ich sterbe. Sechstens. Ja, aber. Kennen wir das? Ja, aber. Ja, du hast mir Gunst erwiesen. Du hast mir Gnade erwiesen, meine Seele zu retten. Luther redet immer von sich. Aber ich kann nicht. Es ist unglaublich. Er hat das alles miterlebt. Er hat zweimal gehört, wir machen hier alles breit. Die ziehen die noch an ihren Händen aus der Stadt. Und Lot sagt, ach nein, nicht aufs Gebirge. Da könnte ich sterben. Dieser Mann hat ja null Vertrauen zu den Männern, die ihn gerade handfestes Leben retten. Und das sind die Folgen all dessen vorher. Er hat noch nicht mal so viel Vertrauen zu Männern, die ihn an der Hand aus der Stadt ziehen, dass sie ihm dann einen Ort nennen, wo man hinfliehen kann. Er wusste es besser. Nee, also aufs Gebirge kann ich nicht, da könnte ich umkommen. Als würden die Leute kommen, ihn retten vor dieser homosexuellen Meute, um ihm dann einen Ort zu nennen, wo er umkommt. Und ich denke, das hat irgendwie was mit uns zu tun. Also ich habe mich da wiedergefunden, wie ich doch argumentiere manchmal mit Gott. Und selbst wenn Gott dabei ist, Dinge zu bewegen, ich noch irgendwie besser weiß, nee, Herr, so nett, weil da könnte das passieren. Ja, aber. Sieh doch, diese Stadt ist da nahe. Dahin zu fliehen, sie ist ja nur klein. Ich könnte mich doch dahin retten. Ist sie nicht klein? Damit meine Seele am Leben bleibt. Der Lot wollte in eine Stadt. Er wollte letzten Endes das Treiben in der Stadt und das auf seelischer Ebene Leben einfach nicht aufgeben, nicht mal unter dieser Gefahr. Ist sie nicht klein? Da sprach er zu ihm, siehe, auch darin habe ich Rücksicht auf dich genommen. Das ist die Stadt, nicht umkehre, von der du geredet hast, weil es ging ja in der Zerstörung um die ganze Ebene. Schnell rette dich dorthin, denn ich kann nichts tun, bis du dorthin gekommen bist. Daher nennt man die Stadt Zoar. Die Sonne ging über der Erde auf, als Lot nach Zoar kam. Da ließ der Herr auf Sodom und auf Gomorra Schwefel und Feuer regnen vor dem Herrn aus dem Himmel und kehrte diese Städte um und die ganze Ebene des Jordan und alle Bewohner der Städte und das Gewächs des Erdbodens. Die Aktion, die hier abging, ist bis heute die Folge, dass dort dieses Salzmeer entstanden ist und dass wohl Wissenschaftler Messungen gemacht haben, dass tatsächlich sowas im Boden enthalten ist, was wir hier lesen, an Feuer und Schwefel. Und dass aus dieser ganzen fruchtbaren Ebene, wo Lot gesagt hat, ich will dahin, da haben meine Herde genug Futter, meine Tiere können dort versorgt sein, bis heute glühend heiße, steinische, salzische Wüste ist. Aber seine Frau sah sich hinter ihm um, da wurde sie zu einer Salzsäule. Und Abraham machte sich früh am Morgen auf an den Ort, wo er vor dem Herrn gestanden hatte. Und er blickte hinab auf die Fläche von Sodom und Gomorra und auf die ganze Fläche des Landes in der Ebene des Jordan und sah, und siehe, Rauch stieg vom Land auf wie der Rauch eines Schmelzofens. Und es geschah, als Gott die Städte der Ebene des Jordan vernichtete, da dachte Gott an Abraham und geleitete Lot mitten aus der Umkehrung, als er die Städte umkehrte, an denen Lot gewohnt hatte. Also in einer gewissen Weise hat Gott Lots Rettung engagiert, veranlasst, auch um Abrahams Willen. Vielleicht auch deshalb, weil Abraham in gewisser Weise für ihn Vater war. Ich finde es bezeichnend, dass nicht ein Wort der Trauer erwähnt wird von Lot um seine Frau. Es ist auch an keiner Stelle seine Frau mit Namen erwähnt. Das zeigt mir, dass das nicht eine super schöne Ehe gewesen sein muss oder gewesen sein kann. Dass sie zur Salzsäule wurde, hatten wir uns jetzt erst unterhalten, Christian und ich, kann symbolisch dafür stehen, dass sie bitter wurde. Also ich glaube, sie wurde, so wie es hier steht, zur Salzsäule, aber es hat was damit zu tun, dass man bitter wird, wenn man zurückschaut. Lot aber zog von Zoar hinauf und wohnte im Gebirge. Also letzten Endes ging er genau dorthin, wo die Engel ihm gesagt hatten, dass er hingehen soll. Er und seine beiden Töchter mit ihm, denn er fürchtete sich, in Zoar zu wohnen. Also er brauchte diesen Umweg auch noch. Am Ende ging er ins Gebirge, wie die Engel gesagt hatten. Und da wohnte in einer Höhle er und seine beiden Töchter. Und die Erstgeborene sprach zu den Jüngeren, unser Vater ist alt und es gibt keinen Mann im Land, der zu uns eingehen könnte nach der Weise aller Welt. Komm, lass uns unserem Vater Wein zu trinken geben und ihm bei ihm liegen, damit wir von unserem Vater Nachkommenschaft am Leben erhalten. Sehr bezeichnend, wir sehen hier noch mehr, wie Lot versäumt hat, seinen Nachkommen den Weg des Herrn zu befehlen. Die Gedanken dieser beiden Töchter sind einfach schlimm. Diese Formulierung, es gibt keinen Mann im Land, der zu uns eingehen könnte, nach der Weise aller Welt. Wir müssen so sein wie alle. Warum ich nicht? Das Volk wollte unbedingt einen König, weil ja alle anderen Völker haben ja auch einen König. Und Gott sagt, warum tut ihr mir das an? Warum wollt ihr einen König wie die anderen? Ist es nicht genug, dass ich euer Gott bin? Also diese Aktion, die Damen da ritten, beweist, dass Lot in dem Bereich komplett versorgt hat. Die Große macht ihn betrunken, liegt bei ihm, wird schwanger. Die Jüngere macht dasselbe. Ich bin der Meinung, man kann keinen Mann betrunken machen, der nicht regelmäßig betrunken ist oder sich regelmäßig betrinkt. Das funktioniert einfach nicht. Wenn ein Mann solche Dinge in Zucht hat, auch wenn wir mal ein Glas Wein oder eine Flasche Bier trinken, dann kann es nicht vorkommen, dass man sich derart betrinkt, dass dann hier steht, dass er das alles überhaupt nicht mitgekriegt hat. Oder in der Hoffnung für alles übersetzt, am nächsten Morgen kann er sich an nichts erinnern, also ein totaler Filmriss. Also wenn jemand in den Bereichen, in den Ordnungen Gottes lebt, und ich bin der Meinung, dass sich betrinken, so dass man keine klaren Gedanken mehr hat, ist absolut außerhalb der Ordnung Gottes, steht auch so im Neuen Testament, betrinkt euch nicht voll Wein. Und wenn das im Leben eines Mannes nicht vorkommt, dann können ihn nicht aus dem Stand die Töchter eine Nacht nach der anderen betrunken machen. Ich bin der Meinung, das war so ziemlich der Normalzustand. Abends weinen und dann irgendwie nicht mal ganz da sein. Das Ganze hatte Folgen. Es wurden zwei Söhne geboren. Moab und Ammon. Daraus entstanden die Moabiter und die Ammoniter. Da könnt ihr das Alte Testament studieren, was da noch losging. Ammon, habe ich nachgelesen, geht die heutige Hauptstadt Jordaniens, Ammon, geht zurück auf diesen Mann. Auf den zweiten Sohn, den Lot gezeugt hat mit seiner jüngeren Tochter. Beide Völker lebten auf dem heutigen Gebiet Jordaniens, östlich vom Meer. Und wir lesen, dass Gott immer noch ein Maß an Zuwendung oder Treue gewährt hat, denn als das Volk dann das Land einnahm unter Josua, befahl er, gegen die Völker keinen Krieg zu führen, sondern an denen vorbeizuziehen. Und trotzdem wurden diese Völker ständig zum Problem für die Israeliten. Und David hatte mit denen Auseinandersetzungen und das zog sich durch. Also das Ganze hat jahrhundertelange Folgen gehabt, dass Noah versäumte, seiner Familie den Weg des Herrn zu befehlen. Und es hat bis heute Folgen für das Volk Gottes. Bis heute. Aus dieser Aktion mit den Töchtern kommen die Moabiter und die Ammoniter. Und wenn ihr ein Bibelprogramm habt und gebt mal Ammoniter ein, könnt ihr lesen, was da ablief, was da für Auseinandersetzungen waren, für Kriege. Das Ganze hatte lange, lange Folgen. Ich möchte uns noch eine Parallelstelle nennen. Wir hatten ja gelesen, dass Abraham sich nicht davor fürchtete, Nachteile zu haben. Und Lot gesagt hat, wähle du. Und da steht, da erhob Lot seine Augen und sah. Und ich denke, das hat was damit uns zu tun, dass wir uns unsere Augen unter die Herrschaft von Jesus bringen und halten müssen. Ich lese uns mal eine Parallelstelle aus Lukas 11, 34. Die Leuchte des Leibes ist dein Auge. Wenn dein Auge lauter ist, so ist auch dein ganzer Leib Licht. Wenn es aber böse ist, so ist auch dein Leib finster. Die Lust oder das Verlangen der Augen, was im engen Zusammenhang steht mit Neid, mit dem Begehren, was man nicht hat. Altes Testament, du sollst nicht begehren deines Nächsten. Das ganze Gedankengut, warum hat der immer das, was ich nicht habe? Das bessere Auto, den grüneren Rasen, die wohlerzogeneren Kinder, mehr Geld. Warum der, warum ich nicht? Du sollst nicht begehren. Das hat was mit unseren Augen zu tun. Unser Auge fällt auf etwas und es geht etwas los, die Lust der Augen. Und die Bibel sagt, wenn unser Auge da trübe ist, ist unser ganzer Leib trübe. Das trübt unser ganzes Dasein. Noah hob seine Augen auf und sah, wie schön diese ganze Landschaft war. Kurze Zeit später ging dort Feuer und Schwefel nieder und es steht, da war eine Hitze wie in einem Schmelzofen und der Rauch stieg auf. Ich könnte mir vorstellen, dass es dort Jahrzehnte noch geraucht hat. Ich denke, es waren Temperaturen, dass die Erde schmolz. Ganz kurze Zeit später. Matthäus 6 gibt es noch eine Schriftstelle dazu. Die Lampe des Leibes ist das Auge. Wenn nun dein Auge klar ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Wenn aber dein Auge böse ist, so wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn nun das Licht in dir ist, Finsternis ist, wie groß die Finsternis. Und dann, es kann niemand zwei Herren dienen, dem einen wird er hassen, den anderen lieben oder den einen anhängen, den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Also diese Liebe zu Geld oder Besitz, wenn das in uns ist, schließt es aus, dass wir den Herrn lieben. Gott sagt ja klar, du kannst nur einem Herrn dienen. Und deshalb steht vorher die Stelle mit den Augen, weil dort beginnt es damit, dass wir verführt werden können oder sollen von der Finsternis aus, einem falschen Herrn anzuhängen. Dort begann das ganze Problem von Lot. Er zog in die Nähe von Sodom und am Ende war er in Sodom. Und das ist mir auf dem Herzen, uns zur Warnung heute. Es beginnt mit einer ganz harmlosen Entscheidung, die vordergründig logisch war. Es war dort fruchtbar, es war gut für seine Tiere. Aber es war verhängnisvoll, was diese Entscheidung für eine Entwicklung eingeleitet hat. Lasst uns das zum Vorbild nehmen, wie Abraham sagte, von Sodom nicht mal ein Schnürsenkel. Ich will nichts von dort. Und das heißt nicht im übertragenen Sinne, Abraham hat ein armes Dasein gedarbt und hatte nichts und war bettelarm. Das Gegenteil ist der Fall. Es steht, dass er gewaltigen Reichtum hatte, unüberschaubare Herden von Vieh und Silber und Gold. Er war sehr reich im materiellen Bereich. Übertragen auf heute würde ich sagen, er war Millionär. Aber er wusste von Sodom nichts, nichts. Jesus sagt mal an der Stelle, der Teufel hat in mir nichts gefunden. Und darum ging es ja Abraham an dieser Stelle. In mir soll nichts gefunden werden, was von Sodom stammt. Und das ist irgendwie, denke ich, wichtig für uns. Der Herr hat uns Verheißung gegeben, hat einen Plan für unser Leben. Dieser Plan kommt in Schwierigkeiten. Dieser Plan wird behindert, wenn wir Angst haben, Nachteile zu haben. Wir können sicher sein, dass der Herr mit uns reden will, dass der Herr uns Offenbarung gibt. Wenn wir wollen, dass die Pläne Gottes kommen, müssen wir die Ordnung des Herrn in unserer Familie leben und befehlen. Dann kommen die Pläne Gottes. Wir dürfen nicht in Kompromissen leben wie Lot. Im 2. Petrus, das können wir uns noch kurz anschauen. Das ist 2. Petrus 2. Und viele werden ihren Ausschweifungen folgen, ich lese mal Vers 2, um deren Willen der Weg der Wahrheit verlästert werden wird. Und aus Habsucht werden sie euch mit betrügerischen Worten kaufen, denen das Gericht seit langem schon nicht zögert und ihr Verderben schlummert nicht. Denn wenn Engel, die gesündigt hatten, nicht verschonte, sondern sie in finsteren Höhlen des Abgrundes gehalten und zur Auferwachung für das Gericht überliefert hat, und wenn er die alte Welt nicht verschonte, sondern nur Noah, den Prediger der Gerechtigkeit, als achten neben sieben anderen bewahrte, als er die Flut über die Welt der Gottlosen brachte. Und wenn er die Städte Sodom und Gomorra einäscherte, um zur Zerstörung verurteilte und denen ein Beispiel setzte, die künftig gottlos sein würden. Und wenn er den gerechten Lot rettete, der von dem ausschweifenden Wandel der Ruchlosen gequält wurde, denn der unter ihnen wohnende Gerechte quälte durch das, was er sah und hörte Tag für Tag, seine gerechte Seele mit ihren gesetzlosen Werken, so wird deutlich, der Herr weiß, die Gottseligen aus der Versuchung zu retten, die Ungerechten aber aufzubewahren für den Tag des Gerichts, wenn sie bestraft werden. Besonders aber die, die in befleckender Begierde dem Fleisch nachlaufen und Herrschaft verachten, verwegene, eigenmächtige, sie schrecken nicht davor zurück, Herrlichkeiten zu lästern. Die Passage geht noch weiter. Also wir lesen hier, Noah wird als Gerechter bezeichnet für sich und seine Person. Lot. Aber er versäumte, seinen Nachkommen etwas weiterzugeben. Er versäumte, in den Ordnungen Gottes zu leben, auch in seiner Familie. Am Ende wurde seine Frau getötet und seine Töchter schliefen mit ihm, als er betrunken war. Und das hat Folgen bis heute. Und auch dieser Text sagt uns, was in Sodom und Gomorra geschah, ist ein Beispiel dafür, wie Gott über das Ganze denkt. Und ich glaube, dass er seine Meinung bis heute darüber nicht geändert hat. Und für uns heute, lasst uns da angesprochen sein, wo leben wir im Kompromiss, was uns Autorität nimmt. Autorität in gesunder Weise unsere Familie zu führen, zu beten, Gottes Willen zu erkennen, Autorität ergreifen zu können über Finsternis, die uns angreift, die uns in Schwierigkeiten bringen will, die unsere Familie angreift. Kompromisse entziehen uns die Autorität. Wo sind wir in diesem Bereich? Klares Reden vom Herrn, klar, klarer geht's nicht. Und Lot, ja aber, nee, aufs Gebirge kann ich nicht, da komme ich vielleicht um. Als ob die Männer Gottes nicht wüssten, wo er sicher wäre. Und dieses Zögern, Das ist nicht zu verwechseln mit, wir durchdenken Dinge und wir überlegen, bevor wir was tun. Zögern meint, zu wissen, was richtig ist und nicht zu handeln. Das meint zögern. Das meint nicht, ich habe noch keinen Plan, ich muss noch Zeit verbringen mit Gott, ich muss mich noch mit Leuten austauschen, ich muss im Wort lesen, ich habe noch keinen Plan. Das meint das nicht. Zögern meint, zu wissen, was dran ist und es nicht zu tun. Und das ist so eine krasse Warnung, wie Lot es da erging. Ich bin selbst erschrocken bei dem Text im 2. Petrus hier, dass Gott die Leute, die hier eingeäschert wurden, verurteilt wurden, zur Flut ertranken oder in Gomorra verbrannten, auf eine Stufe stellt mit Eigenmächtigen. Eigenmächtige. Vers 14, wo noch weitere Aufzählung ist, sie haben Augen voller Begier nach einer Ehebrecherin und lassen von der Sünde nicht ab. Augen voller Begier. Hier sind wir wieder bei dem, entweder macht die Augen unseren Leib hell oder eben dunkel. Vers 18, sie führen geschwollene, nichtige Reden. Die Bibel ist so wahr. Mit fleischlichen Begierden locken durch Ausschweifung diejenigen an, die kaum denen entflohen sind, die im Irrtum wandeln. Sie führen geschwollene, nichtige Reden, philosophieren über bestimmte Schriftstellen, die wir alle im Großen und Ganzen nicht verstehen. Um des Philosophierens willen, sie führen geschwollene Reden. Das ist so wahr. Ich würde vorschlagen, wer das möchte, lasst uns dem Herrn eine Antwort geben. Wir wollen die Gelegenheit nutzen heute, dass wir erkennen, dieses Ja, aber, das beschert uns nur Umwege. Das Zögern, das hat Folgen. Dass wir verpassen, was Gott vorhat. Das Zögern bringt uns in Situationen, wo wir uns aus dem Schutz Gottes begeben. Dass wir solche Dinge vor den Herrn bringen können und dass wir das erkennen als einen Feind. Dass wir sagen, das soll nicht mehr so sein in meinem Leben. Ja, aber zögern. Im übertragenen Sinne gesprochen, in Sodom leben. Wo wir jetzt gesehen haben in dieser Geschichte, lasst uns nicht diesen Irrtum glauben, den die Finsternis vielleicht uns darstellt. Wir hätten in Sodom irgendwelche Brüder. Oder dass von dort irgendeine Art von Freundschaft oder von Beziehung zurückkäme. Als der Lot eine Ansage gegeben hat, haben sie gesagt, wer bist du? Und Lot hat ihnen ja nicht gesagt, dass sie Sünder sind und vollkommen verkehrt leben und zurück müssen, weil sie sonst alle draufgehen, sondern Lot hat ihnen seine Tochter angeboten. Also selbst das Angebot in ihrem Sinne hat sie nicht zum Frieden bewogen. Das ist extrem wichtig, wenn wir von Kompromissen reden. Solltest du denken, wenn ich der Finsternis das anbiete, was sie von mir will, dann kehrt der Frieden ein oder dann wird's gut. Das ist ein riesengroßer Irrtum. Das ist eine totale Lüge. Das können wir hier sehen. Lot bot ihnen an, was sie wollten. Sexuell schlimmste Dinge zu treiben. Deshalb lasst uns niemals glauben, wenn der Teufel uns Kompromisse anbietet und wir dadurch in Schwierigkeiten kommen oder in Drücke, in schwierige Situationen, dass wir zu irgendeinem Frieden kämen, zu irgendeiner guten Sache, wenn wir darauf eingehen. Lot war bereit, auf das Ding einzugehen, aber es kam nicht zurück. Ah, das finden wir aber klasse, Lot, da sind wir dir dankbar. Super, du bist echt ein ganz toller Kerl. Deine Tochter, das ist okay, wunderbar. Das ist eine Lüge des Feindes. Der Feind will uns gerne glauben machen, dass wir ein ruhigeres oder besseres Leben hätten, wenn wir Kompromisse tun, wenn wir auf Kompromisse eingehen. Aber das Gegenteil ist der Fall. Jesus, wir danken dir, dass du das hat es aufschreiben lassen für uns. Von Abraham, von Lot, von Sarah. Was waren dieser Schlacht mit den Königen, wie Abraham das zurückbrachte? Was wir sehen, Abraham war in der Lage, zurückzubringen, was ihm gestohlen wurde. Und Lot war nicht mal in der Lage, seine engste Familie zu bewahren. Herr, ich danke dir, dass wir das lesen können heute, ins Deutsche übersetzt. Ich lade euch ein, kommt nach vorn, wenn ihr gerne dieses Ja-Aber rausschaffen wollt aus eurem Leben. Wenn ihr sagt, mit dem Zögern, das will ich hinter mir lassen. Wenn ich weiß, was der Herr von mir will, will ich nicht mehr zögern. Kommt nach vorn. Lasst uns das vor Gott erklären, das ist verkehrt, das wird uns schaden. Und der Herr will, dass die Verheißungen in unser Leben kommen. Der Herr will, dass die Verheißungen alle kommen. Lass uns das vor Gott bringen, wo wir irgendwie mehr als ein Schnürsenkel von Sodom in unserem Leben haben. Lass uns darauf schauen, wie reich Gott Abraham gemacht hat und wie er seine Verheißung erfüllt hat bis heute. Jesus, wir sind vor dir. Wollen dir das hingeben und wir bitten um Vergebung, Herr, wo dieses Ja, Aber in unserem Leben ist und das Zögern, wo wir wissen, was du gerne möchtest. Vergib uns das bitte, Herr. Heiliger Geist, ich bete, dass du uns heilst, auch von Erfahrungen, wo wir gemerkt haben, dass wenn wir auf verkehrte Sachen eingehen, dass wir da keine Freundschaften, kein Entgegenkommen erfahren. Wo wir sowas erlebt haben, wie Lot auch. Sie gesagt haben, du bist ein Fremder, bist daher gekommen, was willst denn du? Wir machen dich alle und alle, die in dem Haus sind, auch. Jesus, wir wollen das anschauen, wie Abraham gelebt hat. Herr, wir geben dir hin, unsere Furcht, Nachteile zu haben, zu kurz zu kommen, dass für uns dann nur das dürre Land bleibt, dass wir dann irgendwo in der Wüste stehen und irgendwie, ja, wie die Gelackmeierden dastehen. Wir bitten dich um Vergebung für diese Angst, für diesen Unglauben. Wir sehen jetzt auf das, was du getan hast. Abraham hat Lot wählen lassen und sofort danach hast du ihm gesagt, guck nach Osten, Norden, Westen. Alles will ich dir geben. Und du hast Abraham aufgefordert, das ganze Land zu durchziehen, damit er überhaupt alles sieht, was du ihm geben willst. Er musste dafür reisen, um zu sehen, was du ihm gibst. Es hat nicht mal ausgereicht, von einem Ort aus sich umzuschauen. Darauf wollen wir schauen, Herr. Wir kehren heute um, von der Angst, Nachteile zu haben, zu kurz zu kommen, von diesen Bedenken. Wenn wir ganz auf dich setzen, dann nimmst du uns was weg. Und dann sind wir arm. Bring unsere Herzen wieder zu dir, Jesus. Du sagst es ja auch, wir können nicht dem Mammon und dir dienen. Wir können nur einen von beiden dienen.